Wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ich bete nochmal und dann sage ich noch was zu euch. Vater, ich danke dir, dass du ein lebendiger Gott bist. Danke, Vater, dass wir heute Morgen hier in deiner Gegenwart sein dürfen. Gib mir Gnade, das zu sagen, was du auf dem Herzen hast. Dass du einfach der bist, der redet heute Morgen. Dass du derjenige bist, der uns neu erfrischt, neu motiviert. Dass du derjenige bist, der uns neu eine Vision gibt für unser Leben, für das, was du eigentlich mit uns vorhast. Und ich danke dir, Jesus, dass du echt dein Blut gegeben hast. Danke, dass wir frei sind. Danke, dass wir gerettet sind. Danke, dass wir deine Kinder sind. Und danke, Heiliger Geist, komm du ganz stark einfach. Du siehst jeden hier im Raum heute Morgen. Danke, Heiliger Geist, dass du immer den Vater und den Sohn groß machst. Und dass du hier bist, auf diese Erde ausgegossen, in uns, in mir, in uns. Und ich bete, dass du wirklich jeder Not und jedem, der heute Morgen hier ist, begegnest. Auch wenn vielleicht das Thema in eine ganz andere Richtung geht, ich danke, dass du ein lebendiger Gott bist und dass du auch heilst und freisetzt und neue Kraft gibst und Dinge, Knoten löst, selbst wenn wir vielleicht an was ganz anderes denken. Danke, dass du hier bist. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Ja, schön, dass du da bist. Mal sehen, wo wir heute landen. Ich habe euch Zettel hingelegt. Ich verspreche euch, dass ich das nicht alles vorlesen werde, die Bibelstellen. Ich habe gesagt, Gott, ich will das sagen, was du auf dem Herzen hast. Und es ist ein wichtiges Thema heute. Es ist immer wichtig. Es ist auch viel Text, aber es spielt keine Rolle. Ich möchte es ja einfach, dass wir zuhören, dass wir einfach hören, was der Geist Gottes uns heute Morgen zu sagen hat. Und ich möchte einfach sagen, hab Erwartungen, dass Gott auch dein Leben ganz neu berührt. Und dass Gott dir auch heute Morgen vielleicht zeigt, ganz neu oder wieder oder bestätigt, dass er einen Plan mit deinem Leben hat und dass er einen Ruf auf dein Leben gelegt hat. Und dass du nicht umsonst auf dieser Erde bist, sondern dass er etwas vorhat mit dir. So wichtig zu wissen, ja? Okay, es gibt auch keine Folie heute, aber es gibt diesen Zettel, da könnt ihr gerne eure Sachen eintragen, diesen Lückentext, den Fine gesagt hat. Genau, Stifte haben wir vergessen, aber ich denke, ihr habt Stifte mit, sonst kann das Welcome Team noch Stifte holen. Mein Thema ist heute Morgen, der Auftrag steht fest. Der Auftrag steht fest noch immer. Und ihr wisst, dass 21 im Ahrtal so eine riesen Flutkatastrophe war. Und einige Menschen sind ums Leben gekommen. Viele haben ihr ganzes Dorf, ihr ganzes Haus, alles verloren. Das ganze Tal ist von einer riesen Flutkatastrophe quasi durchspült worden. Das ging durch die ganzen Medien, ganz Deutschland. Viele Menschen haben sich aufgemacht. Ich weiß hier aus der Gemeinde jemand, der auch hier von Fine, THW, die sind losgefahren, Freiwillige sind losgefahren, Menschen, die gar nichts mit der Feuerwehr und THW am Hut haben, sind dorthin gefahren und haben geholfen und haben gerettet und sauber gemacht und angepackt und Schlamm beseitigt und sich in den Dreck geworfen und haben diesen Menschen dort vor Ort geholfen. Und 97, da waren viele von Jüngern, Erwachsenen noch gar nicht auf der Welt, gab es das Oder-Hochwasser, es war auch ein Jahrhundert-Hochwasser, ein Jahrtausend-Hochwasser, würde ich sagen. Und wir sind hingefahren, Menschen sind hingefahren und haben geholfen und gerettet, weil sie die Not gesehen haben. Und so müssen wir verstehen, dass da draußen eine Not ist, dass da draußen Menschen sind, die Gott nicht kennen und die auf dem Weg in die Hölle sind, die verloren gehen für alle Zeit und Ewigkeit. Wir sehen vielleicht nicht die Not, die sie haben, nicht immer, aber diese Not, die sie haben, dass sie Gott nicht kennen, dass sie verzweifelt sind, dass sie verloren sind, vielleicht gar nicht wissen, dass sie verloren sind, dass sie krank sind, dass sie gar nicht wissen, was ist der Sinn des Lebens, das ist viel, viel dringender als das, was wir 2021 im Ahrtal gesehen haben oder was 97 beim Oderhochwasser war oder andere Katastrophen auf dieser Welt, die gerade laufen oder Erdbeben in der Türkei, was gewesen ist. Versteht ihr? Gott hat dich und mich berufen und der Auftrag steht fest. Jesus hat für meine Schuld und für deine Schuld am Kreuz bezahlt, damit du gerettet wirst. Jesus hat den Weg frei gemacht, damit du in den Himmel gehen kannst. So, Gott vergibt dir komplett, hat dir komplett vergeben und du sitzt heute Morgen hier und sagst Halleluja. Danke, dass ich Gott kenne, danke, dass ich gerettet bin. Und so leicht vergessen wir oder haben Angst, Scheu, haben es vielleicht nie gelernt oder wissen nicht, ja, okay Gott, was ist mit den Menschen, die ich noch nicht kenne, was ist mit denen? Und Jesus sagt in Matthäus 28, 18, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben, darum geht zu allen Völkern, geht zu allen Völkern, macht sie zu Jüngern und tauft sie auf dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und er sagt, ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis zum Ende der Welt, der Zeit. Und er ist zwar im Himmel beim Vater, aber er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Und die Frage ist einfach, wo ist unsere Leidenschaft? Weißt du, wenn so eine Flutkatastrophe kommt, packen Menschen ihre Koffer, ihre Taschen und fahren dahin. Menschen, die Gott nicht mal kennen. Da waren auch viele Christen, ja, viele wiedergeborene Christen, aber auch ganz viele Menschen, die Gott gar nicht kennen, die einfach die Not sehen und sagen, ich muss dahin und ich muss helfen. Und meine Frage ist heute Morgen für mich, ja, die stelle ich mir, aber auch dir, wo ist diese Sicht, dass Menschen um mich herum noch verloren sind und verloren gehen, wo ist diese Leidenschaft? Und viele kennen Jesus und ziehen sich zurück, weil sie Angst haben. Ukraine, Belarus, Russland, was passiert da? Viele verlassen Gemeinden, gehen in Hauskirchen, Hauskreise, sagen, ich brauche keine Gemeinde mehr und versuchen alleine für sich durchs Leben zu stampfen, also Christen. Und am besten würden wir den Sack über den Kopf ziehen und sagen, lass mich doch in Ruhe, Gott, und lass mich doch in Ruhe mit der ganzen Welt. Hauptsache, ich habe meinen Jesus. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Wir kuscheln uns irgendwo ein, wir ziehen uns zusammen und sagen, gut, dass wir hier zusammen sitzen und gerettet sind, aber wir haben gar nicht verstanden, in welcher Zeit wir leben. Wisst ihr, die verfolgten Christen in Asien, die verfolgten Christen auf dieser Welt, weißt du, dass sie für uns beten, für uns Leute hier im Westen, dass sie für uns beten, dass wir aufwachen, dass wir verstehen, weißt du, diese verfolgten Christen stehen jeden Tag davor, dass sie vielleicht umgebracht werden, dass sie gefoltert werden, getötet werden und sie wissen ganz genau, Jesus ist bei mir, er ist hier in meiner Zelle, wenn ich die Augen zumache, gehe ich sofort zu ihm. Sie haben überhaupt keine Angst vor dem Tod. Klar haben sie Angst, aber sie haben keine Angst, weil Jesus da ist. Und diese Menschen beten für uns, diese verfolgten Christen beten für uns, dass ich aus meinem Dornröschenschlaf, so wie ich es bei mir nenne, ich kann das nur von mir sagen, nicht von dir, dass ich sage, Herr, berührt mich wach. Berührt mich das noch, dass Menschen um uns herum verloren gehen. So, der Auftrag steht fest und wir haben nur noch wenig Zeit. Wir leben in der Zeit der Gnade. Die Entrückung kommt. Und Jesus kommt wieder nach der Entrückung. Und das kann heute sein, die Entrückung, oder morgen. Wir haben nur noch wenig Zeit. Und dein Leben ist zu kurz im Vergleich zur Ewigkeit, dass wir sagen, jo, ich mache jetzt ein bisschen chillig und ach, wird schon laufen irgendwie. Nein, wir haben wenig Zeit. Und Jesus sagt, und Jesus ist gekommen, damit Menschen gerettet werden. Jesus kam, um Menschen aus der Hölle zu holen, damit sie gerettet werden. Jesus möchte nicht, dass eine Seele im Feuersee landet. Feuersee, was ist das? Ja, es gibt einen See voller Feuer, wie auch immer, ganz schrecklich, gibt es in der Dimension, wo Gott ist und die Offenbarung berichtet davon, Lukas 10, 20, Offenbarung 3, 5, Offenbarung 20, 15, Offenbarung 21. Ich lese mal ganz kurz, was in Offenbarung 20, 14 steht. Da heißt es, der Tod und das ganze Totenreich wurden in den See aus Feuer geworfen. Das ist der zweite, der ewige Tod. Es gibt einen ewigen Tod, einen zweiten Tod. Der erste Tod ist, wenn du diese Erde verlässt. Der zweite Tod ist, wenn du für alle Ewigkeit von Gott getrennt dahin, ich kann das gar nicht sagen, vegetieren kann man nicht sagen, dahin existieren wirst. Und das muss so schrecklich sein, es ist eigentlich unvorstellbar. Das ist der zweite Tod. Und alle Leute, wenn alle Menschen, deren Namen nicht im Buch des Lebens eingetragen ist, kommen in diesen Feuersee, kommen an diesen Ort. Die Christen nicht. Wir gehen in die Ewigkeit, wir gehen zu Gott, in die Herrlichkeit, wir sind gerettet. Für alle Zeit und Ewigkeit sind wir mit dem Papa zusammen. Aber Menschen, deren Namen nicht im Buch des Lebens stehen, gehen an diesen Ort. Und Jesus weiß das und Jesus wusste das. Und deswegen kam er auf diese Erde und hat alles andere als mehr getan, was er getan hat, damit wir aufwachen. Okay, ist ein bisschen drastisch am Anfang, gleich wird es noch ein bisschen anders. Durch Jesus ist dir vollständig vergeben worden. Das Blut Jesu reinigt und befreit. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, ich kenne Jesus nicht und du weißt, ich weiß nicht, ob mein Name in diesem Buch des Lebens bei Gott eingetragen ist, dann sage ich dir, dann geh auf die Knie, heb deine Hände, steh auf, bete laut, leise, sag Jesus, Gott, ich gebe dir mein Leben, ich vertraue diesem Jesus Christus. Ich will gerettet werden, ich will nicht an diesen Ort kommen, der immer und ewig sein wird. Jetzt kommen ganz viele Fragen, ne? Aber die will ich jetzt gar nicht beantworten, weil es wird zu lange dauern. Gott ist doch ein Gott der Liebe. Wie kann er Leute in die Hölle schicken? Wieso kann Gott, ein liebender Gott, Leute in den Feuersee werfen, schicken für alle Zeit? Ihr müsst euch vorstellen, diese Menschen, die werden dort ewig existieren, die Seelen. Die werden dort immer sein. Es wird dort kein Entkommen sein. Und das sprengt meinen Kopf, weil ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, ein Jahr vielleicht, und das muss ja schrecklich sein, ein Tag, aber 100 Jahre, 1000 Jahre, 1 Million Jahre für alle Zeit. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und es ist nicht so, dass ich jetzt Angst machen will, sondern wir müssen das Wort Gottes anschauen. Und Gott ist der, der die Wahrheit ist und der Redende ist. Gott ist ein Gott der Liebe, aber Gott ist auch ein Gott der Gerechtigkeit. Gott ist gerecht. Und bei der Hölle und bei dem Feuersee geht es nicht um Liebe, sondern es geht um Gerechtigkeit, habe ich schon mal gesagt. So, wenn du Jesus heute Morgen ablehnst und sagst, ich brauche den nicht, keine Ahnung, ich glaube an Buddha oder Konfuzius, ich habe meine eigene Religion, meinen Garten oder mein Auto, mein Geld. Ich weiß nicht, was du hast. Ich glaube an gar nichts. Ich war überzeugt, der Atheist früher, habe ich immer so gesagt. Ich sagte, eines Tages wirst du merken, ich habe diesen Jesus verpasst. Weil Jesus ist der einzige Anwalt, Jesus ist der einzige, der dich retten kann. Weil er der einzige ist, der vor uns am Kreuz gestorben ist. Jesus war nicht Mensch. Er war Mensch, aber er war auch 100% Gott. Er ist 100% Gott. Er ist der Sohn Gottes. Und ich habe immer gedacht, wie kann ein einzelner Mensch die Sünde der ganzen Welt auf sich nehmen? Nein, Gott kam und hat sich selbst als Opfer gegeben, damit alle Menschen gerettet werden können. Weil Gott so gewaltig ist und die Schuld der gesamten Menschheit auf sich nehmen kann. Das kann kein Mensch, aber Gott kann das. Deswegen kam Jesus. So, der Auftrag steht. Die Tür ist weit offen. Und es ist kurz vor 12. Es ist wenige Sekunden vor 12. Und ich hoffe, dass du Auftragnehmer bist. Ich hoffe, dass du sagst, ja, ich habe diesen Auftrag verstanden oder neu verstanden. Und ich möchte durch mein Leben, durch meinen Bericht, durch mein Lebenszeugnis, durch das, was ich tue, möchte ich andere wachrütteln und nicht nur wachrütteln, sondern mitnehmen und sagen, hey, Jesus liebt dich. Du kannst so, wie du bist, heute zu ihm kommen. Aber wenn du es nicht tust, bist du für alle Zeit und Ewigkeit verloren. Ja, im Neuen Testament, Pfingsten wird der Heilige Geist ausgegossen, die neue Gemeinde entsteht, die neutestamentliche Gemeinde entsteht. Petrus steht auf, er predigt, 3000 Männer entscheiden sich, tun Buße, kehren um zu Gott, plus Frauen, plus Kinder, vielleicht vor Ort oder auch zu Hause. Und dann heißt es, und der Herr tat täglich zur Gemeinde hinzu, Apostelgeschichte 2, 47, täglich kamen Menschen hinzu. Und man sagt, in Apostelgeschichte 4, 4 war die Gemeinde auf 5000 Gläubige angewachsen, 5000 Männer, plus die Frauen, die zu Hause vielleicht waren oder auch vor Ort waren und die Kinder, also 5000 bis 20.000. Und Apostelgeschichte 21, 25 Jahre später lesen wir, viele Tausende sind gläubig geworden. Myriaden steht dort im Urtext, habe ich schon mal drüber gepredigt. Eine unzählbare Menge. Das heißt, die Church in Jerusalem war auf 60.000 bis 100.000 Menschen Gläubige angewachsen. Hammer. Man sagt damals, 200.000 hatte die Stadt. Die Hälfte der Menschen ging in die Ekklesia Jerusalem oder in die Gemeinde in Jerusalem, in die Kirche in Jerusalem, was auch immer, wie du es sagen willst. Und die Frage ist, wie konnte das passieren? Und ich sage, es war der Heilige Geist und es waren Menschen, die sich hingegeben haben. Da sind wir zum ersten Punkt, oder ich habe 6 Punkte heute für euch. Die Menschen liebten Gott und ich weiß, dass du auch Gott liebst. Sie liebten Gott und sie dienten in der Kraft des Heiligen Geistes. Und oft ist es so, dass wir heutzutage, so kommt es mir vor, wir lieben Jesus, wir sind begeistert von Jesus, aber irgendwie fehlt die Kraft des Heiligen Geistes. Also, ja, fehlt sie, bei mir vielleicht, in der Gemeinde, nicht nur hier, aber da, wo sie ist, auf der Welt, wo Gläubige, wo Männer und Frauen Gottes in der Kraft des Geistes dienen, offenbart sich Gott. Das ist so mein Gebet, dass Gott heute Morgen dich berührt, dein Leben berührt. Dass du geheilt wirst. Vielleicht hast du Schmerzen. Vielleicht bist du unheilbar krank. Vielleicht ist jemand in deiner Familie, der Krebs hat. Weißt du, normal, früher war es normal, unser Gründer vom Ekklesia-Verband quasi, der hat gepredigt und während der Predigt wurden Menschen geheilt, wurden Menschen befreit. Leute sind aus dem Rollstuhl aufgestiegen, Leute haben ihre Brille weggeworfen und sagten, so, ich kann sehen. Cool. Hammer. Danke, Jesus. Danke, Vater. Und das war normal. Und das ist so mein Herzenswunsch, Jesus zu lieben, aber auch in der Kraft des Heiligen Geistes zu gehen. Und ich meine nicht, dass ich mich irgendwie anstrenge und euphorisch bin und ganz viele Gefühle habe, sondern dass ich sage, Gott, wir sind deine Kinder, wir hören, wenn du sprichst, können wir das verstehen, rede und wir tun das, was du uns sagst. So, Jesus und die Apostel und die Geschwister in der Urgemeinde, Sie liebten Jesus und sie haben powervoll im Heiligen Geist gedient. Und das gilt auch für dich und für mich. Das soll keinen Leistungsdruck auferlegen, aber das gilt genauso für uns heute. Und ich habe mir aufgeschrieben, Geschichten alleine verändern kein Leben. Predigten alleine verändern kein Leben. Der Lobpreis kann noch so klasse sein, der Lobpreis alleine verändert kein Leben. Der Kaffee und der Kuchen und die netten Worte, die du heute vielleicht noch bekommst, verändern kein Leben. Sondern die Kraft Gottes, wenn Gott kommt, verändert dein Leben. Das heißt, wenn Gott sein Wort bestätigt, und das ist so mein Herz. So, sie hörten das Wort Gottes. Petrus predigte und sie gingen auf die Knie und sie sagten, was sollen wir tun? Und Petrus sagte, ihr müsst umkehren, ihr müsst Buße tun. Und die Menschen, die Männer, sind umgekehrt und nicht nur die Männer, auch die Frauen, die Kinder. Im Psalm 34,9 heißt es ja, schmeckt und seht, dass der Herr gut ist. Freuen darf sich jeder, der auf ihn vertraut. Das heißt, die Menschen müssen bei dir und bei mir sehen, wie gut der Herr ist. Das heißt, sie dürfen schmecken und sehen, dass Gott gut ist und dass er Freude ist. Und ja, die Frage ist eben, wie tief ist die Freude bei mir oft vergraben, ne? Wie tief ist das drinne? Oder sieht man, dass ich wirklich ein Kind Gottes bin? Als ich damals zum Glauben kam mit 19 Jahren, die Leute vor mir, die Christen hier aus Bremen, die hatten alte Klamotten an, sahen nicht so modern aus wie Leute in der Welt vielleicht. Die haben was Komisches erzählt, ich habe es gar nicht verstanden, wieso Jesus, warum gerettet werden. Und dann haben die mich angeguckt und haben mich angelacht und angestrahlt. Und ich habe gesagt zu meinem Kumpel, hey Jens, diese Christen, ja, die sind irgendwie strange, die sind komisch, aber die haben was, was ich nicht habe. Die haben was, was wir beide nicht haben. Ich weiß nicht, was das ist, aber sie haben etwas. Und das ist der Heilige Geist, das ist die Kraft Gottes. Und das brauchen die Menschen. Ich will mal ganz kurz sagen, das Wichtigste ist nicht, dass du dich hier jeden Sonntag oder in der Woche einbringst. Das Wichtigste ist nicht, dass du eine Aufgabe hier tust. Das ist ganz wichtig, aber nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist nicht, dass du im Cafeteria-Team dienst, Lobpreis machst, predigst, dich mit den Kindern, die Kinder supportest, ein Programm machst, ein geniales, dass du Menschen begrüßst. Das ist nicht das Wichtigste. Das ist alles wichtig, aber nicht das Wichtigste. Das Wichtigste und die Nummer eins Sache ist deine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Ja, dass du deine Beziehung zu Jesus pflegst, jeden Tag. Und wenn wir das tun, kommt automatisch Jesus aus uns heraus. Und die Menschen finden unseren Kaffee super und den Kuchen und die Torte, alles klasse. Aber wenn die Menschen nur wegen dem Kaffee und dem Kuchen, wegen dem Lobpreis, wegen der Predigt oder wegen dir kommen, weil du wieder hier bist und irgendwas Nettes hast für sie, dann ist das eigentlich der Anfang vom Ende. Weil das ist alles zweitrangig. Das Wichtigste ist Jesus. Das Wichtigste ist, dass du und ich, dass wir Gott erleben. Dass Menschen kommen, dass sie neugierig werden und sagen, ich möchte Gott kennenlernen. Ich weiß gar nicht, wie Gott ist, aber wenn ich hierher komme, merke ich, es sind Leute, die sind so anders. Und irgendwas haben die, was ich nicht habe. Ich will das auch haben. So, Jesus ist ansteckend. Jesus ist ansteckend, Gott ist ansteckend, denn da, wo er ist, da ist Freude, Freiheit, Frieden, Liebe, Annahme. Da ist keine Religiosität. Ja, da ist keine Verurteilung. Da kommt vielleicht ein Obdachloser, sitzt neben dir und der riecht ein bisschen oder riecht ein bisschen mehr. Oder der erzählt dir was, wo du sagst, komm Alter, lass mich in Ruhe. Aber da, wo Gott ist, da ist Annahme, da ist Liebe. Und da werden auch solche Menschen willkommen geheißen. Und ich habe das am Mittwoch schon gesagt, es wurde mal eine weltweite Umfrage gemacht, warum einige Gemeinden wachsen oder Werke oder Glaubensgemeinschaften, andere nicht. Und sie haben herausgefunden, dass es eine einzige Sache ist, die entscheidend ist. Eine Sache ist entscheidend. Es ist nicht der Stil der Musik. Es ist nicht die Art und Weise der Location oder wie der Prediger ist oder die Predigerin. Es ist auch nicht entscheidend, wie der Kaffee ist oder wie das Gebäude aussieht, ob da eine Nebelmaschine ist, ein Laser oder kein Laser. Sondern eine Sache ist entscheidend. Und sie haben herausgefunden, die Gemeinden, die wachsen, die Kirchen, die Glaubensgemeinschaft, die Communities, die Wachstum erleben, das sind diejenigen, wo jeder einzelne Gläubige jeden Tag ein bisschen Zeit oder ein bisschen viel Zeit, Zeit ist gar nicht angegeben, ein bisschen Zeit mit Jesus verbringt, betet, im Wort Gottes liest und sein Herz in Jesus verliebt lässt. Das sind die Gemeinden, die Wachstum erleben. Wenn wir also Menschen erreichen wollen, was heißt, das ist das falsche Wort, Gott möchte Menschen erreichen durch dich, dann müssen wir leidenschaftlich sein. Auch wenn wir schlechte Tage haben. Wir dürfen auch weinen, wir dürfen auch mal sagen, wie es uns geht. Wir dürfen auch mal sagen, mir geht es heute richtig Aber wir dürfen authentisch und ehrlich sein. So, zweiter Punkt. Oh, jetzt muss ich echt Gas geben. Aber da heißt es, sie liebten einander. In der Urgemeinde liebten sie sich. Sie waren ein Herz und eine Seele. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Sie trafen sich täglich, ja, in den Häusern und im Tempel. Sie hatten Gemeinschaft und Abendmahl. Und die Leute in Jerusalem haben gesagt, wow, was für ein cooler Tempel. Nein, haben sie nicht gesagt. Sie haben gemerkt, diese Christen, die haben etwas. Die sind so eng zusammen, die haben so eine Einheit. Und ich sage dir heute Morgen, Gott schickt Babychristen gerne in so eine Art Brutkasten. Ja? Also da, wo es warm ist, wo Babychristen wachsen dürfen. Und wenn du Babychrist bist, schön, dass du da bist, herzlich willkommen. Du darfst ankommen, du darfst wachsen, du darfst dich entfalten, du darfst erstmal zur Ruhe kommen. Aber Gott schickt Babychristen in einen Brutkasten, ja? Da, wo sie herzlich aufgenommen werden, wo wir sie lieben. Das ist der Grund, warum Gemeinden wachsen, wo eine Atmosphäre ist für Babychristen. Aber es gibt auch Gemeinden, wo man, wenn man die Tür aufmacht, bläst einem der kalte Wind entgegen. Oder man hat das Gefühl, man geht in den Kühlschrank rein. Man setzt sich hin, die gucken dich alle an und sagen, hey, du musst dich aber auch nicht anziehen. Oder guck dir deine Schuhe mal an. Nimm mal doch mal dein Metallteil aus dem Mund. Wenn wir so denken und reden und handeln, dann werden wir die Menschen in der Stadt nicht erreichen. Ich weiß, dass ihr das nicht macht, aber ich sage einfach nur, Gott sucht Gemeinden, wo er Bekehrte, Neubekehrte und überhaupt Menschen hinschicken kann. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir so eine Gemeinschaft leben, ja, wenn wir füreinander da sind, wir sind füreinander da, in guten wie in schlechten Zeiten, in herausfordernden Zeiten, dann wird der Heilige Geist noch mehr Menschen retten, schicken, senden und du und ich, wir sind dafür da, um diese Menschen aufzufangen oder aufzunehmen. In der Apostelgeschichte in den ersten 5 Kapiteln heißt es 10-mal, sie waren eins. Sie waren eins, ja, und die Frage ist, müssen wir auch eins werden? Die beste Art und Weise, Einheit in der Gemeinde zu bauen, ist eben nicht Einheit zu bauen. Ich wiederhole das. Die beste Art und Weise, Einheit in der Gemeinde zu realisieren, ist eben nicht Einheit zu bauen. Warum? Wir brauchen keine Einheitstreffen mit Kaffee und Tee und Torte und Grillfleisch, doch brauchen wir, aber nicht um der Einheit willen. Weil in der Urgemeinde war es so, sie hatten ein Ziel, sie hatten den Auftrag von Gott bekommen, von Jesus und die Mission, also diesen Missionsbefehl. Und dieser Befehl hat sie zu einer Einheit werden lassen. Das heißt, das Nebenprodukt von gemeinsamer Mission, von einem gemeinsamen Auftrag ist Einheit, automatisch. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diesen Auftrag vor Augen haben und nicht mein Team, mein Lobpreisteam, mein Technikteam oder wo ich predige, sondern ich sage, Jesus, es geht in erster Linie darum, dass Menschen gerettet werden. Wenn sich alles um Einheit hier drehen würde, würden wir niemals den Auftrag schaffen und erfüllen. Bei Jesus war es auch so, er hatte die 12 Jünger, den Jüngerkreis, den ganz engen Jüngerkreis, den erweiterten Jüngerkreis. Er hat auch nicht mit allen ganz tiefe, enge Gemeinschaft gehabt. Da war der Jünger, der ihn liebte, Johannes, und da hatte er diese drei speziellen, Jakobus, Johannes, die Brüder und Simon Petrus. Und diesen drei zeigte er besonders viel, die nahm er besonders oft mit. Und das Größte, das Beste oder das Ziel ist nicht, dass wir hier Einheit haben. Klar ist Einheit wichtig, aber Einheit kommt daher, dass wir einen gemeinsamen Auftrag haben, eine gemeinsame Mission erfüllen. Und wenn du mal so ein Fußballteam anschaust, Werder Bremen, Bayern, keine Ahnung, egal wen du nimmst, der Grund, warum ein Fußballteam Erfolg hat, ist nicht, weil sie harmonieren, weil sie sich alle so lieb haben im Team und beste Freunde werden. Manchmal sind sie ja beste Freunde, aber nicht immer. Der Grund, warum ein Team Erfolg hat, ist, weil sie ein gemeinsames Ziel haben. Weil sie Tore schießen wollen, weil sie gewinnen wollen, weil sie das Spiel gewinnen wollen und die Meisterschaft holen wollen. Sie haben also ein Auftrag vor Augen und dieser Auftrag formiert sie zu einem Team. Und jeder im Fußballteam weiß, alleine wird es nicht schaffen, Tore zu schießen. Es ist das gemeinsame Ziel, das sie zu einer Einheit werden lässt. Und wenn wir den Auftrag, den Missionsbefehl aus den Augen verlieren, nämlich dass Menschen Jesus kennenlernen müssen, dann wird es gefährlich und der Feind reibt sich die Hände, er freut sich. Da wird nämlich die Hauptsache zur Nebensache. Und wenn die Nebensachen zu Hauptsachen werden, dann streiten wir uns irgendwann über den Kaffee oder dann ärgern wir uns über den Lobpreis, weil es zu leise, zu laut ist. Dann ärgern wir uns darüber, dass die Wand blau, schwarz, grün oder rot ist. Und das ist dann alles nebensächlich. Der dritte Punkt auf eurem Zettel heute Morgen ist, sie beteten. Also sie beteten. Und wir wollen auch beten. Und wir müssen mehr beten. Wir müssen verstehen, dass durch Gebet alles, aber auch wirklich alles passiert. Durch Gebet. Ich weiß, ihr wisst das. Aber durch Gebet und Fasten geschehen einfach Dinge. Apostelgeschichte 1, 4, 31. Sie wurden verfolgt, angegriffen. Und als sie gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie zusammengekommen waren. Sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und gingen raus und verkündeten furchtlos Gottes Botschaft. Jesus sagte nicht, mein Haus soll ein Haus der Predigt sein oder mein Haus soll ein Haus des Lobpreises sein, mein Haus soll ein Haus der Wohlfühlatmosphäre sein. Er sagt, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein, sagt Gott. Mein Haus soll ein Haus des Gebets sein, ein Bethaus sein. Weil der Kampf, den wir kämpfen, den du und ich kämpfen jeden Tag, hat mit der unsichtbaren und der sichtbaren Welt zu tun. Und diese Welt, die du hier vor Augen hast, ne? Deine Finger, dein Mikro, dein Handy, diese Welt wird irgendwann vergehen. Aber die unsichtbare Dimension bei Gott wird immer sein, ewig bestehen. Das heißt, die Kämpfe werden da sozusagen ja, gewonnen, gesiegt, umgewandelt. Das heißt, wenn da Freisetzung geschieht im Unsichtbaren, geschieht auch in deinem Leben Freisetzung, dass du frei wirst. Dass Ketten fallen, dass Krebs geht, dass Krankheit geht. So, Gebet zerbricht die Macht der Finsternis. Das Gebet zerbricht die Gewalten über unseren Städten, über deinem Leben, über das Leben von deiner Mutter, von deinem Vater, wenn sie Jesus noch nicht kennen. Gott öffnet den Himmel und wir sehen immer wieder, es geschieht durch Gebet. Mauern werden eingerissen. Ihr wisst ja, im Alten Testament, Mose ist oben auf dem Berg zusammen mit Aaron und Hur, das hatte ich am Mittwoch auch kurz gesagt. 2. Mose 17, Mose hebt die Hände. Und solange er die Hände hoch hat und betet und Gott die Ehre gibt, hat Josua unten im Tal Sieg. Josua siegt unten im Tal, die Israeliten kämpfen und siegen, solange Mose die Hände hoch hat. Dann werden die Arme irgendwann schwer, sie fallen runter und Josua hat keinen Sieg mehr. Und dann kommen Aaron und Hur und stützen die Arme von Mose, machen ihn extra einen Platz und sagen, komm, setz dich hin und wir stützen dich, halten dich. Und solange er die Arme hoch hat, hat Josua und das Volk Israel Sieg. Das bedeutet, durch Gebet siegen wir und werden wir immer wieder siegen und weitergehen. Durch Gebet. Jede Erweckung, jeder Aufbruch startet mit Gebet. Und mein Wunsch ist es so, oder unser Wunsch ist es so, dass wir das intensivieren, dass wir mehr beten, dass wir uns mehr Gott hingeben, dass wir mehr wacher sind, dass wir mehr verstehen, was will Gott tun? Dass wir mehr hören im Geist, dass wir mehr dem Heiligen Geist uns öffnen und hören. Dass wir sagen, Gott, ich bin bereit, einen Preis zu bezahlen. Wenn ich bete und faste, wenn ich dann faste, oh, sie fastet jede Woche, dann ist das ein Kampf und es tut weh und man fühlt sich schlecht, man kriegt Kopfschmerzen und man fühlt sich wie überfahren. Aber man kommt so eine Leichtigkeit rein. Und wenn man den ersten Tag geschafft hat, der schrecklich ist meistens, kommt der zweite Tag und am dritten Tag ist es eigentlich schon fast easy und bleibt easy und wird dann irgendwann nochmal schwer. Und man merkt aber, dass man fitter und wacher im Geist ist. Man ist nicht mehr so müde, man hat viel mehr Zeit zum Beten, zum Lesen und auf einmal kommen so Gedanken, die viel einfacher von Gott durchdringen und Gott redet durch sein Wort und es ist einfach auf einmal viel klarer. Der vierte Punkt, sie befähigten Menschen zum Dienst. Sie rüsteten Menschen zum Dienst aus. Apostelgeschichte 6, ein langer Text, den lese ich jetzt aber nicht. Da heißt es auf jeden Fall, die Gemeinde wuchs. Und wenn die Gemeinde wächst, gibt es auch mal Probleme. Es ist auch gut so. Ne, wenn du wächst, wenn ich mehr esse und dicker werde, gibt es Spannungen. Dann brauche ich eine größere Hose, ein größeres Hemd. Also, naja, dicker werden ist nicht unbedingt gutes Wachstum. Aber die Gemeinde damals, sie wuchs. Es kam mehr Menschen hinzu. Und es gab eben auch Spannungen und Probleme. Und das wird auch hier so sein und ist auch bei uns so. Und dann kamen Leute und haben sich beschwert und haben gesagt, hey, ihr versorgt die griechisch sprechenden Witwen nicht. Die griechisch sprechenden Juden beklagten sich, dass ihre Witwen nicht versorgt wurden. Und dann haben die Apostel gesagt, was machen wir denn jetzt? Und sie haben nicht gesagt, wir machen das, sondern sie haben gesagt, wir beten, wir schauen. Und sie haben 7 Männer herausgerufen, haben ihnen die Hände aufgelegt, für sie gebetet. Und diese 7 Diakone haben dann angefangen, sich um diese Menschen zu kümmern, um diese Gruppierung in der Gemeinde. Und da heißt es hier, und das Ergebnis war folgendes, und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Ja, Das bedeutet, eine wachsende Gemeinde ist biblisch. Das heißt, die Gemeinde wuchs rasch, aber es gab auch Probleme. Und Gott möchte auch, dass du wächst und dass diese Gemeinde und jede Gemeinde wächst. Wir sehen gerade die katholische Kirche, die evangelische Kirche, viele Menschen verlassen die Kirchen. Viele treten aus, weil sie enttäuscht sind, verletzt sind, warum auch immer. Und jetzt kann man sagen, ja, wir als Freikirchen, super, wir reiben uns die Hände und kriegen was davon ab. Nein. Gott möchte, dass die Gemeinden in Deutschland und Europa wachsen. Gott möchte, dass das Reich Gottes wächst. Es geht nicht so sehr darum, dass dieser Ort hier vor Ort wächst, sondern es geht darum, dass das Reich Gottes größer wird. Dass Menschen in den Himmel kommen. So eine wachsende Gemeinde ist biblisch, aber eine wachsende Gemeinde bringt auch Probleme. Es heißt in Apostelgeschichte 6,1, in dieser Zeit wuchs die Gemeinde rasch. Und dabei kam es zu Spannungen. Wenn du Kinder hast, ich weiß selber noch, als ich klein war, irgendwann hat man Wachstumsschmerzen, die Beine tun einem weh, die Arme tun einem weh, der Rücken tut einem weh, weil man wächst, ganz normal. Man hat Wachstumsschmerzen. Bei Kindern ist es so. Unsere Ranger haben erzählt, sie müssen vergrößern, weil es kommen mehr Ranger. Jonas sagte, wir müssen die Zeltblöcke größer stellen, damit die alle reinpassen, die Kinder. Halleluja. Ja, jetzt brauchen wir aber ein größeres Zelt. Ich so, ja. Wachstum bringt Spannungen. Wachstum kostet Kraft. Wachstum ist richtig Arbeit. Aber im Vergleich zur Ewigkeit ist das das, was Gott möchte. Eine wachsende Kirche, Gemeinde wird immer Schmerzen haben. Und manchmal kommen Leute zu uns, vielleicht bist du auch schon zu mir oder zu Rosi oder zum Leitungsteam gekommen oder zu deinem Dreamteam-Leiter und hast gesagt, ja, wir haben ein Problem, Andreas, oder wir haben ein Problem, Johanna, wir haben ein Problem, Rosi. Und dann sagen die zu dir, was? Dann lachen die fast, dich fast aus oder ich fange dann fast zu weinen. Was ein Problem? Wir haben hier nicht ein Problem in der Church, wir haben hier 20, 30, 50, vielleicht 100 Probleme. Ja? Die einen sagen, wir erreichen zu wenig Menschen. Die anderen sagen vielleicht, wir haben doch schon so viele Leute hier, lass uns doch erstmal um die kümmern, die da sind, Andreas. Warum haben wir denn keine Israel-Infoabende, so wie andere Gemeinden? Oder warum haben wir keine Bibelstunden, so wie früher? Warum haben wir nicht das alte Ekklesia-Gesangsbuch oder den Pfingstjubel? Warum singen wir denn jeden Sonntag fast die gleichen Lieder? Warum muss ich zu einer Kleingruppe? Warum höre ich dann immer die gleichen Predigten? Und so weiter. Leute kommen und sagen, wieso nehmen wir denn, warum nehmen wir einen Pappteller? Wir können doch die Tassen und Teller abwaschen. So, es ist ganz normal. Wir müssen die Jugendlichen erreichen, die Kinder und Jugendlichen. Wir haben keine Kinder- und Jugendarbeit im Moment aktiv hier, leider. Das heißt, Gott sucht Leute, die sagen, ich habe Kinder- und Jugendarbeit auch voll auf dem Herzen. Ja? Als ich mich bekehrt habe mit 19 Jahren, Rosi und ich waren gerade frisch bekehrt, ich glaube ein Jahr, eineinhalb Jahre kam unser alter Gemeindeleiter, der Emil, auf uns zu und sagte, hey Andreas, habt ihr nicht Bock, Kinder- und Jugendarbeit zu machen? Also Bock hat er nicht gesagt, aber habt ihr nicht Freude und Spaß daran, Kinder- und Jugendarbeit zu machen? Und Rosi und ich haben uns angeguckt, haben gedacht, ja, keine Ahnung, haben wir noch nie gemacht, wissen gar nicht, wie das geht. Und dann haben wir einfach angefangen. Und das war manchmal sehr, sehr schwierig. Wir sind ins kalte Wasser gesprungen oder geworfen worden. Aber wir haben gesagt, Gott, wir machen das einfach. Wir machen das und Gott hat das gesegnet einfach. Gott hat die Jugendarbeit gesegnet. Die Teenager- und Jugendarbeit. Wir haben in der Friede-Ebert-Straße in der Teestube manchmal nachts bis 1 Uhr, selten, gekickert. Und da kamen auch Moslems, da kamen alle möglichen Leute aus dem Stadtteil. Es war Hammer. Und Menschen haben sich entschieden, junge Leute sind im Geist getauft worden und sind zu Nachfolger geworden. Es ist ganz natürlich, wenn die Gemeinde wächst, dass es Spannung gibt. So. In Epheser 4,11 heißt es, er hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, andere als Hirten und Prediger und Lehrer und so weiter eingesetzt. Der fünffältige Dienst. Vielleicht hast du das schon mal von gehört, der fünffältige Dienst. Und es ist die Aufgabe, die Gläubigen zuzurüsten. Das heißt, wir möchten dir gerne helfen, in diesen Dienst hineinzukommen. Wir hatten gestern Mittag, hier Next Steps, weil wir gemerkt haben, es ist einfacher, das vielleicht auf dem Samstag oder nicht am Sonntag zu machen. Und es war total cool irgendwie, es hat richtig Spaß gemacht. Wir wollen dir helfen, in einen Dienst, in deine Berufung hineinzukommen. Wir möchten nicht, dass du den Dienst höher stellst als Jesus. Wir möchten nicht, dass dir einmal die Zunge raushängt und du sagst, ich habe nur noch Dienst, 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 aber wer ist Jesus noch? Sondern wir möchten, dass du in deine Berufung hineinkommst. Und ich möchte dir sagen, Gott hat dich berufen und du bist wie auf einem Seenotrettungskreuzer, wie Rainer Bonke, glaube ich, mal sagte. Und auf einem Seenotrettungskreuzer ist es nicht so, dass wir chillen und Wasserpfeife rauchen und einfach nur auf dem Deck liegen und sonnen, sondern ein Seenotrettungskreuzer ist dafür da, um Menschen, die am Ertrinken sind, zu retten. Und es bedeutet Arbeit. Es bedeutet, Dienst heißt auch Arbeit. Dienst heißt auch, es ist nicht immer Freude, es ist auch ein Termin. Jetzt schrieb mir jemand, ja, ich würde gerne zur Gebetsstunde kommen, Andreas, aber das ist für mich eigentlich nur ein Termin, das macht mir weniger Freude. Da habe ich gesagt, ja, okay, habe ich gedacht, ja. Wie oft macht mir Gebet wirklich Freude, wenn ich dran denke und hingehe? Aber wenn ich dann da bin und weggehe, denke ich, wow, das war so cool. Gut, dass ich heute beim Gebet dabei war. Aber es ist oft richtig harte Arbeit, wie auf dem Acker. Meine Oma habe ich früher Kartoffeln gesät, gepflanzt. Das war richtig heftig, den Pflug zu schieben oder zu ziehen mit der Hand. Und dann haben wir die Kartoffeln geerntet irgendwann. Und das sind ja nur Kartoffeln. Okay, sorry. Im 1. Korinther 3, da heißt es, wir sind Gottes Mitarbeiter. Wenn du zur Familie Gottes gehörst, bist du ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin. Du bist berufen, in dem zu dienen, wo Gott dich berufen hat. Er hat dich berufen. Vielleicht schickt er dich irgendwann nach Afrika oder nach Algerien oder nach, ich weiß, nach Kroatien. Oder vielleicht gehst du demnächst nach Berlin, Hamburg, keine Ahnung, wo du hingehst. Ich weiß es nicht. Aber Gott hat dich berufen. Und Epheser 4,16, da heißt es, dass der gesamte Leib, ja, dass wir durch Gott der Leib ein Wachstum erfährt. Und mit Hilfe der all verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Das heißt, jeder von euch ist wichtig. Jeder von euch, habe ich gestern auch gesagt, und auch Rosi, jeder von euch hat eine einzigartige Berufung, eine Befähigung, eine Begabung, die einzigartig ist. Und wenn du sie nicht einbringst in dieser Gemeinde, fehlt es in der Gemeinde. Das heißt, ja, wir haben keine Jugend- und Teenagerarbeit zurzeit. Wir wollen gerne Videos ins Internet setzen, wieder. Videos, dass man sie auch auf YouTube sehen kann. Wir haben es nicht, weil wir keine Mitarbeiter dafür haben. Es ist einfach so. Und ich danke dir, oder ich sage nicht, danke dir nicht. Ich danke dir schon. Ich sage dir, wollte ich sagen. Oft denken wir so, dass wir auf der Tribüne sitzen, dort ist die SV Werder Bremen oder Bayern oder wer auch immer, egal, deine Lieblingsmannschaft, und die fighten gerade. Aber du musst verstehen, dass du die Tribüne verlassen musst und aufs Spielfeld gehen musst. Gott hat dich gerufen, auf dem Spielfeld zu sein und nicht auf der Tribüne zu sitzen. Sondern der Trainer ist dafür da, um dich zu trainieren. Das ist in erster Linie Jesus. Aber wir sind diejenigen, die auf dem Spielfeld sein müssen. So, 5. Punkt. Deswegen haben wir auch Next Steps nochmal als Info. Deswegen haben wir Kleingruppen. Deswegen wollen wir Leute da hineinbringen. 5. Punkt ist, sie multiplizierten stetig Kleingruppen. Das heißt, ja, sie haben immer mehr Kleingruppen bekommen, auch in Jerusalem. Sie haben sich einmütig im Tempel getroffen, weil im Gottesdienst hast du nicht die Gemeinschaft, die du in der Kleingruppe hast. Es ist so wichtig, dass du jemanden hast in der Woche, am besten eine Person, dass ihr euch zu zweit, zu dritt oder zu viert trefft. Und deswegen haben wir jetzt im September auch wieder Kleingruppen, dass du eine Person hast, mit der du wirklich alles besprechen kannst und der du Rechenschaft ablegen kannst. Weil das hast du nicht im Gottesdienst. Du kommst hierher, du siehst gut aus, du freust dich, du bist nett, aber du gehst hier nach Hause, aber du hast keine echte Gemeinschaft. Und keiner weiß wirklich, was bei dir und bei mir wirklich im Herzen abgeht. Keiner weiß, wie es dir wirklich geht. Keiner weiß, wo du wirklich strugglest. Und deswegen brauchst du eine Kleingruppe. Und das sehen wir auch im Neuen Testament hier in der Apostelgeschichte. Deswegen teilt euer Zuhause, seid gastfreundlich und ladet andere ein. Du brauchst eine Kleingruppe. Du brauchst eine Kleingruppe. Deswegen ist es so wichtig, dass du sagst, ich melde mich bei einer Kleingruppe an. Weil das ist der einzige Ort, wo du Wachstum erfährst. Damals gab es Hauskreise bei uns und ich war mit 19 Jahren in einer Clique, in einer Jugendclique hier in der Gemeinde. Und diese Leute haben mir geholfen. Ich hatte 1000 Fragen und die haben mir immer geholfen, haben mir das Wort Gottes erklärt. Wenn ich die nicht gehabt hätte, keine Ahnung, wo ich dann wäre. Der letzte Punkt heute, sie kehrten zum Auftrag zurück. Ja, sie kehrten zum Auftrag zurück. Tatsächlich, die Urgemeinde ist vom Auftrag abgewichen. Habt ihr das schon mal mitbekommen? Die erste Gemeinde, die neutestamentliche Gemeinde, hat den Auftrag nicht ganz erfüllt. Sie sind vom Auftrag abgewichen und dann kommt der Heilige Geist und führt sie auf den richtigen Weg. Sie kehrten zum Auftrag zurück, Punkt 6, Menschen sollen gerettet werden. Da heißt es von Jesus, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem. Punkt. Nein, er sagt, in ganz Judäa, Samaria und überall auf der Erde. Apostelgeschichte 1,8. Das Problem war, die Urgemeinde hat diesen Auftrag nicht wahrgenommen. Sie haben sich gefreut. Wow, Jerusalem ist so gewachsen. Mega Church. Wir haben so viele Tausende von Mitgliedern oder Gläubige. Die Kirche wurde größer und größer und größer, die Gemeinde in Jerusalem. Aber Jesus hat doch gesagt, hey, ihr sollt rausgehen. Ihr sollt nach Samaria, Judäa und an das Ende der Welt gehen. Haben sie aber nicht gemacht. Und weil sie Apostelgeschichte 1, Vers 8 nicht getan haben, kam Apostelgeschichte 8, Vers 1. Also weil 1,8 nicht erfüllt worden ist, kam Apostelgeschichte 8, Vers 1. Und da heißt es, mit diesem Tag setzte eine große Welle der Verfolgung ein. Von der ganzen Gemeinde, die von der ganzen Gemeinde Jerusalem erfasst wurde. Und außer den Aposteln flohen alle Gläubigen nach Judäa und Samaria. Das heißt, alle Leute sind aus der Gemeinde raus, weil sie verfolgt wurden. Nur die Apostel blieben in Jerusalem. Und was haben sie gemacht? Auf der Flucht, sie haben das Wort Gottes, das Evangelium verkündet. Vers 4, die aus Jerusalem geflohenen Gläubigen verkündeten überall die rettende Botschaft von Jesus. Das bedeutet, Gott hat nachgeholfen, dass der Missionsbefehl in Aktion tritt oder in die Gänge kommt, in Form einer Verfolgung. Und das kann uns genauso passieren. Es kann passieren, dass das, was da in Russland, in Belarus, was sich gerade auf dieser Welt entwickelt, dass das dazu führt, dass auch wir eines Tages hier in Deutschland eine ganz krasse Situation erleben und was passieren muss, damit Menschen gerettet werden. Damit wir uns auf den Weg machen, damit wir in die Gänge kommen. Ich weiß nicht, was passieren wird, aber es kann passieren, weil wir einen menschenverliebten Gott haben, der nicht will, dass auch nur einer verloren geht. Gott hat da draußen ganz viele Kinder, die ihn noch nicht kennen. Wenn du Kinder hast, stell dir vor, du hast Kinder oder du hast noch keine Kinder, stell dir vor, dass du jetzt Kinder hast. Und wenn du Kinder hast, stell dir vor, du hast zwei Kinder und eins deiner Kinder haut ab. Ich war damals 3 Jahre alt. Und dann habe ich gesagt, ich mache mich jetzt auf den Weg und besuche meine Mama in Bassum, weil die hat da gearbeitet. Und bin dann losgelaufen, wollte 5 Kilometer allein durch die Walachei laufen. Bin losgelaufen. Mit 3 Jahren. 3, 4 Jahre war ich. Und zum Glück hat mich im Dorf eine Frau aufgegabelt, die hat gesagt, wer bist du denn? Und ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, ich bin Andreas, keine Ahnung. Meinen Nachnamen kannte ich wahrscheinlich noch gar nicht. Ja, ich bin der Andreas, habe ich vielleicht gesagt. Keine Ahnung, vielleicht habe ich es auch nicht gesagt. Aber die Frau hat gesehen, hey, dieser Junge, der ist so blond, der sieht irgendwie aus, hey, du bist doch ein Stöver. Und dann hat sie mich genommen, hat gesagt, wo ist denn deine Mama, dein Papa? Und dann hat sie mich nach Hause gebracht. Und wenn diese Frau nicht da gewesen wäre, ich weiß nicht, ob ich heute hier wäre, keine Ahnung. Das heißt, wenn du eins deiner Kinder verlierst, wenn du nicht weißt, wo es ist, wenn es wegläuft, auf die Straße läuft und du weißt, es ist jetzt irgendwo im Stadtteil, was machst du denn? Du kriegst doch richtig Panik, oder nicht? Du fängst an, alles liegen zu lassen und läufst los und suchst dieses eine Kind. Du hast keinen anderen Gedanken mehr an deine Tochter oder an deinen Sohn, der weg ist. Und wenn du das nicht hättest, würde jeder sagen, du bist doch nicht normal. Du sagst doch nicht, ich setze mich an den Tisch, mein anderes Kind ist ja noch da, lass uns mal Abendbrot, 50% sind da, die anderen 50% sind weg, egal, macht kein Mensch. Oder wenn du 4 Kinder hast, sagst du doch nicht, 75% sind doch beim Abendbrot. Der eine ist irgendwo draußen, egal. Nein. Und so ist es genauso bei Gott, dem Vater. Gott, der Vater, möchte, dass nicht ein Mensch verloren geht. Und wir haben hier so eine Hammerzeit. Wir freuen uns. Aber Gott sagt, da draußen sind noch ganz viele. Und Jesus, er erzählt eine Geschichte. Er erzählt 3 Geschichten. Ich versuche das ganz kurz zu machen, dann komme ich jetzt auch wirklich zum Schluss. Lukas 15, Jesus sagt, erzählt die Geschichte vom verlorenen Schaf, ihr kennt die alle, von der verlorenen Münze und von dem verlorenen Sohn. Eigentlich sind diese Geschichten gleich, bis auf eine. Eine ist ganz anders. Da ist jemand, der verliert sein Schaf und der Hirte läuft los und sucht das Schaf. Und als er es gefunden hat, freut er sich und bringt es zurück. Er verlässt sogar die 99, um das eine Schaf zu suchen. So ist Gott. Die Frau verliert ihre Münze, es ist nur eine Münze, und sucht sie, und als sie gefunden hat, freut sie sich, richtig Party. Und dann ist da der Mann, ein alter Mann oder ein Mann verliert seinen Sohn. Er sagt, Papa, gib mir alles, ich hau ab. Ich hau alles auf den Kopf, ich will mein Erbe jetzt haben. Und dieser Mann verliert seinen Sohn und weißt du, was komisch ist an der Geschichte? Keiner macht sich auf die Suche, um diesen verlorenen Sohn zurückzuholen. Keiner macht sich auf die Suche, niemand. Der Papa nicht, der Papa hält jeden Tag Ausschau und schaut, wo ist mein Sohn, wo bleibt er? Und er ist verzweifelt, er hat Schmerzen und er ist voller Sorgen die ganze Zeit, wo ist mein verlorener jüngerer Sohn? Aber der Vater geht nicht los, sondern er wartet jeden Tag, dass er zurückkommt. Und als der Sohn zurückkommt, was macht der Papa? Er läuft ihm entgegen. Er läuft ihm entgegen. Gott, er läuft uns entgegen. Gott streckt seine Hand aus, damit wir zu ihm zurückkommen. Und die Frage ist, die ich mir gestellt habe, wer hätte denn gehen sollen? Wer war denn noch im Haus? Wer hätte denn gehen sollen und den verlorenen Sohn suchen sollen? Wer? Was denkt ihr? Wer hätte gehen sollen? Genau, der große Bruder, der ältere Bruder, der war nämlich zu Hause. Der war beschäftigt, der war im Haus des Vaters. Er hat gedient, gearbeitet, so wie wir manchmal auch. Wir dienen, wir arbeiten hier, ist alles richtig und alles gut. Aber wir versäumen es zu gehen und den Verlorenen, der da draußen ist, zu suchen und zu holen. Wir versäumen es irgendwie, warum auch immer. Der große ältere Bruder hat gedacht, dieser Schwachkopf, er hat das ganze Geld, haut er auf den Kopf. Was ist das nur für ein Typ, dass er den Papa verlässt und das ganze Erbe verprasst? Ja, so sind wir manchmal auch. So bin ich manchmal auch. Er ist selber schuld. Warum denn? Nimmt er denn draußen Drogen? Ist er selber schuld? Wieso hat er denn angefangen, Drogen zu nehmen? Versteht ihr, was ich meine? Und dabei habe ich gar nicht das Recht, so zu reden, zu denken. Und so ist Gott der Papa auch. Er ist der Vater. Er hält Ausschau nach diesen verlorenen Söhnen und Tochtern, die da draußen sind. Und der große Bruder, der zu Hause ist, derjenige, der eigentlich losgehen müsste. Und das muss sich ändern. Und das ist so mein Gebet, mein Herzenswunsch, dass Gott dein und mein Herz da neu berührt. Wir müssen verstehen, es geht um andere. Es geht nicht mehr um dich. Sagt meine Frau immer zu mir, Andreas, es geht nicht um dich. Ja? Es geht nicht immer um dich, es geht nicht mehr um dich. Jesus sagt, du bist mein Kind. Du bist mein Eigentum eigentlich. Ich bin dein Herr, du bist mein Sklave. Paulus sagt, wir sind Knechte Jesu Christi. Das heißt, ich gehöre Gott nicht mehr. Ich gehöre ihm nicht, Entschuldigung, ich gehöre mir nicht mehr selber, ich gehöre Gott. Ich gehöre mir nicht mehr selber. Wenn Gott sagt, geh, dann muss ich gehen. Wenn er sagt, knie dich hin, dann muss ich mich eigentlich hinknien. Oft mache ich das nicht. Oft sage ich Gott, ach, ich habe mein eigenes Programm. Und wir haben unsere selbstsüchtigen Gründe und Wünsche. Und Gott sagt, da draußen so viel. So viele Männer und Frauen und Kinder und Jugendliche, so viele Töchter und Söhne, die mich noch nicht kennen. Und der ältere Bruder ist im Haus und ärgert sich über den jüngeren Bruder. Aber er geht nicht und sucht ihn nicht. Und das ist schon krass irgendwie, das ist schon heftig, dieses Bild. Und das ist, wisst ihr, zum Schluss wirklich, weißt du, wo wir Angst vor haben sollen, wofür ich wirklich Angst habe? Ich habe Angst natürlich, dass Menschen die Gemeinde verlassen, hatte ich mal. Oder dass Menschen sich abwenden, dass Menschen das nicht toll finden, was wir hier machen, hatte ich mal, habe ich nicht mehr. Weißt du, wo ich wirklich Angst vor habe? Dass ich die Menschen, die ich so sehr liebe, dass sie nicht erreicht werden. Dass die Menschen, die in meinem Umfeld sind, meiner Familie, die Jesus noch nicht kennen, dass sie nicht gerettet werden. Das ist die Angst, das ist die Not, die mich am meisten eigentlich treibt. Aber das Problem ist, dass ich oft faul bin und Angst habe und bequem bin und nicht sage, hey, normalerweise müsste ich dich jetzt noch mal schlagen, dass du aufwachst, dich rütteln und schütteln. Entschuldigung, ich meine es nicht so böse, wie ich es sage. Aber dass die Leute echt verstehen, auf welchem Weg sie sich befinden. Und oft mache ich es aber nicht, weil ich bequem bin. Weil sie mir letztendlich egal sind. Weil ich letztendlich nicht verstanden habe, wo sie hingehen. Weil ich nicht verstanden habe, wovor Jesus mich gerettet hat. Und das Ziel muss sein, dass der Teufel Depression bekommt. Das Ziel muss sein, dass mehr Menschen seinem Königreich entrissen werden. Und deswegen lass uns beten und aufmachen, Sonntag für Sonntag Menschen einladen, einen Aufruf machen und Menschen mitbringen in Kleingruppen. Und dass wir auf die Knie gehen und beten einfach. Und dass, wenn wir zum Fasten aufrufen und beten, dass wir kommen. Amen. 49 Minuten, okay, es war jetzt ein bisschen lang heute. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, Jesus, ja, ich bin eigentlich an so einem Punkt, wo ich in meinem eigenen Programm bin, wo ich mein Leben habe. Wenn du sagst, ich habe das so gar nicht auf dem Herzen, nicht mehr oder überhaupt nicht, ich sehe den Verlorenen oft gar nicht. Vielleicht magst du einfach aufstehen oder deine Hände ausstrecken oder deine Hände auf den Schoß legen, kannst dich auch hinknien, was du möchtest. Dass wir ganz neu sagen, Jesus, dass wir ganz neu sagen, Gott, Moment, Zeit geben, Gott, es tut mir leid, wo ich diesem Auftrag nicht nachgekommen bin. Dass wir einfach sagen, ganz ehrlich jetzt sagen, Gott, Vater, es tut mir leid, wo ich nicht verstanden habe, wovor du mich gerettet hast. Dass ich dieses herzliche Erbarmen nicht mehr habe. Dass ich den Verlorenen nicht mehr sehe. Dass der andere mir egal ist. Dass mir auch mein Bruder egal ist, meine Schwester in der Gemeinde. Dass ich mich nicht um sie kümmere. Und das muss ich mir in erster Linie sagen. Dass wir Buße tun, dass wir umkehren und sagen, Gott, gib uns neu so eine Last für die Verlorenen aufs Herz. Komm mit deinem Heiligen Geist und berühre unser Herzen, dass wir verstehen, wir sind auf einem Seenotrettungskreuzer. Dass wir verstehen, um uns herum ist ein Meer mit Menschen, die am Ertrinken sind. Und wenn du nicht deine Hand von diesem Schiff, von diesem Boot ausstreckst, kommen diese Leute nicht auf dieses Schiff, auf dieses sichere Boot. Sie kommen nicht raus, sie werden ertrinken. Vielleicht kannst du das Gott einfach sagen mit deinen eigenen Worten, laut, leise, wie du möchtest.